Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Eine spektakuläre Austauschaktion hat dem israelischen Soldaten Gilad Shalit die Freiheit gebracht. Nach 5 Jahren in der Gewalt der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas konnte Shalit heute nach Hause zurückkehren. Im Juni 2006 war der damals 19-Jährige an der Grenze zum Gazastreifen verschleppt worden. Im Gegenzug für die Freilassung Shalits entlässt Israel insgesamt mehr als 1000 palästinensische Häftlinge, unter ihnen auch verurteilte Attentäter.
Der Tag begann wie geplant. Bereits um 9 Uhr hatte die islamistische Hamas Shalit nach Ägypten überstellt. Nicht geplant war dann allerdings das erzwungene Interview mit ihm für das ägyptische Fernsehen. Bleich und sichtlich irritiert musste Shalit der Journalistin Rede und Antwort stehen. Sie wollte von ihm etwa wissen, wie es denn so war in der Gefangenschaft und auf was er sich nun am meisten freue. Schließlich war es soweit. Shalit wurde zum israelischen Luftwaffenstützpunkt Tel Nof geflogen. Premierminister Netanyahu begrüßte Shalit, der nun eine frische Militäruniform trug. Und dann endlich konnte Gilad von seinen Eltern in die Arme genommen werden. In einer kurzen Rede erklärte Netanyahu, dass er seine wichtigste Mission als Premierminister erfüllt sehe. Doch ich möchte eines hier klar machen. Wir werden weiterhin Terror und jeden Terroristen bekämpfen, der erneut Anschläge ausüben wird. Er wird damit über sein Leben entscheiden. Kurz vor 17 Uhr war es endlich soweit. Der Militärhubschrauber mit Gilad Shalit an Bord erreicht sein Heimatdorf Mizpehillah. In einem Bus mit verdunkelten Scheiben wurde er zum Elternhaus gefahren, begleitet vom Jubel der Menschen. Am Abend dann tritt sein Vater kurz vor die Presse. Er hat zwar ein paar kleine Verletzungen, aber es ist nichts Besonderes. Dies ist die Neugeburt meines Sohnes. Ganz Israel ist heute Abend glücklich über die Rückkehr seines Soldaten.
Der Weg für den Gefangenenaustausch und damit für die Freilassung Shalits wurde durch langwierige Verhandlungen geebnet, unter Beteiligung auch eines deutschen Vermittlers. Ihm, eine Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, dankte Israels Staatspräsident Peres heute persönlich. In den Palästinensergebieten wurden die entlassenen Häftlinge mit großem Jubel empfangen.
Es ist ein spektakulärer Erfolg. Die radikal-islamische Hamas feiert auf dem Katiba-Platz in Gaza statt. Über 1000 Gefangene hat man in 10 Verhandlungen mit Israel freibekommen. Der Preis, die Freilassung eines entführten israelischen Soldaten. Heute ist ein Tag des Sieges, ein Wendepunkt in der Geschichte des Konflikts. Eine neue Ära beginnt. Heute Morgen werden die ersten 477 palästinensischen Gefangenen freigelassen. Darunter sind viele von israelischen Militärgerichten zu lebenslanger Haft verurteilten Terroristen. Politisch gibt das der Hamas-Auftrieb. Der Chef der Hamas-Regierung lässt es sich nicht nehmen, jeden Freigelassenen einzeln zu begrüßen. Und auch im Westjordanland wehen die grünen Fahnen der Hamas. Das erste Mal seit dem Bruch zwischen den beiden großen Palästinenserorganisationen vor 4 Jahren. Ich wurde zu 27 Jahren verurteilt. 12 davon habe ich abgesessen. Jetzt bin ich frei. Mein Gefühl kann ich nicht beschreiben. Durch den Erfolg der Hamas gerät Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas unter Druck. Er gehört der mit der Hamas rivalisierenden Fatah an. Abbas versucht heute Stärke zu zeigen, will in Verhandlungen mit Israel noch mehr erreichen. Ganz vorne bei Verhandlungen steht die Freilassung aller unserer Gefangenen. Es ist kein Geheimnis, dass es zwischen uns und den Israelis ein Abkommen über die Freilassung von noch mehr Gefangenen gibt. Die vor Kraft strotzende Hamas wird es Mahmoud Abbas zukünftig noch schwerer machen, bei der eigenen Bevölkerung gemäßigte Positionen durchzusetzen.
Zur Freilassung der palästinensischen Häftlinge und Gilad Shalits. Jetzt eine Einschätzung unseres Korrespondenten Richard Schneider.
Hier in Mizpehillah und in ganz Israel wird natürlich heute gefeiert. Doch bereits morgen könnte das böse Erwachen kommen. Denn Islamisten haben bereits angekündigt, weitere israelische Soldaten entführen zu wollen. Denn sie sagen, nur Gewalt ist die Sprache, die Israel versteht. Nur Gewalt bringt uns das, was wir tatsächlich wollen. Und das ist natürlich auch das Problem jetzt für den Friedensprozess. Wie kann es damit weitergehen? Die islamistische Hamas sagt zum moderaten Palästinenserpräsidenten Abbas, na schau, was du von den Israelis bekommst mit deiner moderaten Art. Schau, was du dafür kriegst, dass du mit ihnen nur reden willst, eigentlich in Frieden alles erreichen willst. Du bekommst gar nichts. Und so ist natürlich jetzt die Frage, wie der Friedensprozess tatsächlich weitergehen kann, wenn das Signal von diesem Tag eigentlich bedeutet, Gewalt ist die Sprache, die im Nahen Osten eigentlich am besten verstanden wird. Und damit gebe ich zurück nach Hamburg.
In Libyen halten die Getreuen des früheren Machthabers Gaddafi nur noch eine Stadt. Gaddafis Geburtsort Sirte. Dort tobt ein Häuserkampf. Die Anhänger des Übergangsrates hatten gestern Abend die Einnahme von Bani Walid gemeldet. Nach Einschätzung der NATO sind die Truppen Gaddafis nun keine nennenswerte Bedrohung mehr für die Zivilbevölkerung. Eine Sprecherin des Bündnisses sagte, das Ende des Einsatzes rücke näher.
Sie feiern ihren Sieg und hissen ihre Flagge. Heftiges Freudenfeuer durch Truppen des libyschen Übergangsrats in Bani Walid, weil die Stadt gefallen und zu 95% von den Truppen Gaddafis befreit sein soll. Sie rufen, das Blut unserer Märtyrer ist nicht umsonst geflossen. In der Stadt Sirte jedoch dauern die Kämpfe an. Soldaten des Übergangsrates rücken auf zwei Stadtviertel vor, die angeblich noch von Gaddafi-Anhängern gehalten werden. In weiten Teilen ist Sirte gezeichnet von den wochenlangen Auseinandersetzungen. Vor allem die Zivilisten leiden. Es war furchtbar. Geschosse von allen Seiten. Wir haben die Hölle erlebt. In den vergangenen 4 Tagen nichts zu essen und kein Wasser. US-Außenministerin Clinton hatte sich vor einem Besuch in Tripolis heute besorgt über die Sicherheitslage der Zivilisten in Sirte geäußert. Der Übergangsregierung versprach sie weitere Unterstützung, keine Waffen, aber militärische Ausrüstung und medizinische Hilfe. Sirte ist die letzte Bastion des Gaddafi-Regimes in Libyen. Auch bei der jüngsten Offensive soll es wieder zahlreiche Verletzte auf Seiten der Truppen der Übergangsregierung gegeben haben.
39 Verletzte aus Libyen sind heute nach Deutschland gebracht worden. Eine Maschine der Luftwaffe landete am Mittag auf dem Flughafen Köln-Bonn. Die Libyer wurden bei den Kämpfen in ihrer Heimat schwer verletzt. Nun werden sie hier behandelt. Helikopter brachten sie in Krankenhäuser in verschiedenen Städten. Die Bundesregierung hatte dem libyschen Übergangsrat vor einer Woche unbürokratische Hilfe bei der medizinischen Versorgung von Opfern des Bürgerkrieges zugesichert.
Die Europäische Union verstärkt den Druck auf die Führung der Ukraine. Sie sagt einen für Donnerstag geplanten Besuch von Präsident Janukowitsch in Brüssel ab, aus Protest gegen die Verurteilung von Oppositionspolitikerin Timoschenko. Ein Treffen solle stattfinden, wenn die Bedingungen günstiger seien, hieß es. Beide Seiten wollten ursprünglich über das Assoziierungsabkommen zwischen Kiew und Brüssel beraten. Timoschenko war wegen angeblichen Amtsmissbrauchs zu 7 Jahren Haft verurteilt worden. Verteidigungsminister de Maizière will für den Personalumbau bei der Bundeswehr 1 Milliarde Euro ausgeben. Die Truppe soll im Zuge der Bundeswehrreform von 220.000 auf 185.000 Beschäftigte schrumpfen. Das milliardenschwere Begleitprogramm soll zum einen den Stellenabbau für die Betroffenen erträglicher machen. Zum anderen möchte de Maizière, dass die Bundeswehr für die verbleibenden Beschäftigten attraktiver wird.
Marschbefehl, Ruhestand. Rund 12.000 Zeit- und Berufssoldaten sollen bis 2017 die Bundeswehr verlassen. Minister de Maizière will das den Soldaten mit finanzieller Unterstützung schmackhaft machen, warnt aber vor zu großen Erwartungen.
Ein goldener Handschlag passt nicht in die Zeit. Ein goldener Handschlag ist auch nicht beabsichtigt.
Für das vorzeitige Ausscheiden aus der Armee gilt, Soldaten bis zum 40. Lebensjahr bekommen pro abgeleistetem Jahr 5.000 Euro. 40- bis 50-Jährige bekommen die bis dahin erreichte Pension und zusätzlich 5.000 Euro pro regulär noch zu leistendem Jahr. Diese Zusatzzahlungen sind bei 100.000 Euro gedeckelt. Soldaten über 50 bekommen die reguläre Pension. Derzeit gäbe es zu viele Soldaten in Amtsstuben und zu wenige in den Kampftruppen.
Wir brauchen weniger und andere und wollen die, die da sind und die wir weiter brauchen, so attraktiv behandeln, dass sie gerne bleiben.
Dafür sollen etwa die Kinderbetreuung verbessert und die Zuschläge für bestimmte Aufgaben erhöht werden. Mit Prämien sollen zivile Fachkräfte geködert werden. Sparen will die Armee zeitgleich beim Kriegsgerät, belegt ein vertrauliches Schreiben, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Zahl der Kampfpanzer wird um ein Drittel sinken. Vom neuen Schützenpanzer Puma sollen weniger gekauft werden. Außerdem will man nur noch halb so viele Kampfhubschrauber und deutlich weniger neue Transporthubschrauber beschaffen. Auf der Streichliste außerdem Eurofighter und Militärtransporter. Morgen wird sich der Verteidigungsminister mit den Rüstungsfirmen treffen, um über seine Streichliste zu sprechen. Doch die Konzerne haben wasserdichte Verträge. Ein Ausstieg könnte teuer werden. Der Minister weiß, eine kleinere Bundeswehr kostet erstmal Geld, nicht nur beim Personalabbau.
Der Europäische Gerichtshof hat der Stammzellenforschung heute enge Grenzen gesetzt. Nach einem Grundsatzurteil dürfen keine Verfahren patentiert werden, die menschliche embryonale Stammzellen nutzen. Wenn Embryonen zerstört würden, um Zellen zu gewinnen, verstoße das gegen den Schutz der Menschenwürde, entschieden die Richter in Luxemburg. Während Forschungsministerin Chavan das Urteil als wichtige Orientierung begrüßte, kam aus der Wissenschaft Kritik.
Er glaubt, den Schlüssel für die Heilung von Parkinson in der Hand zu halten. Der Bonner Professor Oliver Brüstle kämpfte seit Jahren für ein Patent auf der Basis von embryonalen Stammzellen. Die Richter am EuGH machten damit heute Schluss. Patente auf Stammzellen aus befruchteten Eizellen sind ab jetzt verboten. Ein Erfolg für die Umweltschützer von Greenpeace.
Das Problem der Patentierung von menschlichen embryonalen Stammzellen liegt darin, dass es letztendlich zu einer industriellen Verwertung menschlicher Embryonen führen kann.
Das genau will der EuGH verhindern. Für die Richter beginnt menschliches Leben mit der Befruchtung einer Eizelle. Medizinische Produkte dürfen also nicht patentiert werden, wenn dafür Embryonen zerstört werden müssen.
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist ein großer Erfolg für ein wertorientiertes Europa. Wir wollen medizinischen Fortschritt, wir wollen Forschung, aber es darf nicht sein, dass auf menschliche Lebewesen in der Frühphase ihrer Entwicklung Besitzansprüche angemeldet werden.
In Großbritannien und Schweden war das bereits der Fall. Mehr als 100 Patente auf der Basis embryonaler Stammzellen wurden dort vergeben, um die Pharmaforschung voranzutreiben. Das ist jetzt verboten.
Ich bin natürlich enttäuscht. Es ist ein schwarzer Tag für die biomedizinische Forschung und Entwicklung in Europa. Es ist so, dass mit dieser Entscheidung die europäischen Wissenschaftler quasi dazu verdammt sind, Grundlagenforschung zu betreiben, aber nicht in der Lage sind, die Früchte dieser Grundlagenforschung in die Anwendung zu bringen.
Patente auf Stammzellen von Erwachsenen sind dagegen weiter erlaubt. Allerdings haben die Stammzellen aus befruchteten Eizellen den Vorteil, dass man sie mit weniger Aufwand für die Heilung schwerer Krankheiten nutzen kann.
Weitere Informationen und Analysen zum Thema Stammzellenforschung finden Sie auf tagesschau.de. Für Diskussionen sorgt eine neue Studie zum sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Nach Erkenntnissen des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen ist die Zahl solcher Übergriffe in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Kritisch reagierte ein Netzwerk Betroffener. Viele Opfer machten bei Befragungen keine Angaben, weil sie den Missbrauch verdrängt hätten. Die Beauftragte der Regierung gegen sexuellen Missbrauch, Bergmann, sagte, es gebe keinen Grund zur Entwarnung.
Mehr als 11.000 Personen beantworteten anonym Fragebögen zu eigenen Missbrauchserfahrungen im Kindes- und Jugendalter. Im Vergleich zur letzten Erhebung vor 19 Jahren ergibt sich ein positiver Trend. Über selbsterlebten Missbrauch mit Körperkontakt bis hin zur Vergewaltigung berichteten 1992 noch 8,6% der Frauen, 2011 waren es 6,4%. Bei Männern gingen die Fälle von 2,8 auf 1,3% zurück. Vor allem, so die Forscher, habe sich das gesellschaftliche Klima geändert. Die Opfer oder ihre Eltern gingen heute sehr viel schneller zur Polizei. Früher wurden 13% der schweren Fälle angezeigt. Heute sind es 40%. Missbrauch sei kein Tabuthema mehr.
Durch diese intensive Berichterstattung sind die Opfer gestärkt worden, Anzeige zu erstatten, sich Hilfe zu holen. Und dadurch sind die Tatgelegenheiten geschrumpft. Und die Täter vor allem haben Angst, dass sie erwischt werden könnten.
Die Forscher sind überzeugt, dass die Befragten Missbrauchserlebnisse nicht aus Scham verschwiegen haben. Die Studie sei allerdings kein Anlass zur Entwarnung. Jedes missbrauchte Kind sei eines zu viel. Noch immer stammten die meisten Täter aus dem engen Familien- oder Bekanntenkreis. Hier sei mehr Vorbeugung nötig.
Hauptfeld ist die Familie und deshalb gilt auch viel Aufmerksamkeit den Berufsgruppen, die wiederum mit der Familie zu tun haben, den Medizinern, den Kinderärzten, den Lehrern und Lehrerinnen.
In der Studie benennt nur eines von 683 Missbrauchsopfern einen katholischen Priester als Täter. Die Autoren erklären dazu, dass der bekannt gewordene Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen vor allem in den 60er bis 80er Jahren stattgefunden habe. Offenbar gäbe es auch hier inzwischen weniger Missbrauchsfälle.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 19. Oktober.
Wolken des Tiefs bei Norwegen ziehen morgen in den Süden Deutschlands. Außerdem strömt kühlere Luft ein. Durch die Luftdruckunterschiede kommt im Norden Wind auf. Außerdem muss in einigen Hochlagen wieder mit Schnee gerechnet werden. In der Nacht regnet es vor allem in der Mitte und im Südwesten ab und an. Auch an der Nordsee fallen Schauer. Im Süden regnet es am Tag länger. Die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend auf 1000 Meter. Sonst Sonne und Wolken, ein paar Schauer im Nordwesten, kurze Gewitter. Im Norden starke bis stürmische Böen, an den Küsten Sturmböen, in der Mitte weht der Wind mäßig, im Süden schwach. In der Nacht 9 Grad auf Sylt und 3 Grad am Alpenrand. Am Tag 5 Grad an der oberen Donau, 13 Grad in Brandenburg. Die Aussichten. Am Donnerstag regnet oder schneit es an den Alpen zunächst noch, sonst neben dichten Wolken, Regentropfen oder Schnee auf den Bergen auch mal Sonne. Der Freitag verläuft meist freundlich, auch am Samstag scheint für längere Zeit die Sonne, sobald der Nebel weg ist.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Gefangenenaustausch, was die Freilassung Gilad Shalits für den Friedensprozess in Nahost bedeutet und Opferschutz, warum es immer weniger Fälle sexuellen Missbrauchs gibt.